Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus Philipper 3 vor und wir stehen vor Gottes Wort auf. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles über Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und nun bitte ich dich, Herr, du dreieiniger Gott, öffne uns dieses Wort, lass es jetzt selbst zu uns sprechen. Amen. Der Weg zum Erfolg beginnt mit erstens ein toller Erfolg. Ich spreche mit einem gestandenen Mann, schick anzusehen, gut gekleidet, einer der oberen 10.000, würde ich mal sagen, und frage ihn, warum er nicht in die Kirche kommt. Ich würde ihn herzlich einladen, er könnte doch auch mal hier mit in die Kirche kommen. Und dann rümpft er so ein ganz klein wenig, nur so ein ganz klein wenig, aber unübersehbar die Nase, und sagt dann, das ist mir zu spießig. Tja, also, ihr seid alle Spießer. Das ist mir zu spießig. Ich konnte mit ihm reden, aber es blieb ein höfliches Reden und da kam dann nichts weiter nach. Er ist nicht in die Kirche gekommen. Ein anderes Beispiel. Ich war Vikar und redete mit den Vikaren und fragte, warum geht ihr denn nicht in die Kirche? Das tun Vikare nicht von alleine. Die gehen da nicht unbedingt hin. Die Theologiestudenten ja auch nicht. Ich fragte sie dann, warum geht ihr denn nicht in die Kirche? Und da antworteten sie mir, das ist doch nur was für seelisch Kranke. So, jetzt haben die anderen auch noch ihr Fett abgekriegt. Alle, die dachten, sie sind gesund, hören nun aus Vikars Mund seelisch Kranke. Ich war ja gerade wieder auf Korsika und hat uns ein Millionär eingeladen, einen Tag auf seine Privatjacht mit zu verbringen. Sehr angenehm, sehr schön. Und dann sagte der, natürlich gehe ich in die Kirche. Ich kann doch nicht nur von meinem Geschäft leben, da verhungere ich ja. Tja, das ist doch auch ein Wort, ein klares Wort, ne? Mein Vater, mein verstorbener Vater, hat hier in Norddeutschland viele IVCG-Gruppen aufgebaut. Das sind Gruppen der Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsleute. Da sind hochkarätige Manager, Führungskräfte, erfolgreiche Leute. Und da schreibt dann einer in ihrer Zeitschrift Erfolg und innere Leere zu dem Thema. Erfolg und innere Leere. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und dann die Erfahrung einer Begegnung mit Gott, mit Jesus und alles wird anders. Das war mal einer von den oberen 10.000, der es anders erlebt hatte. Es wird alles anders. Nun greifen wir uns mal so einen typischen Erfolgsmenschen heraus, blendende Ausbildung, Polyglott, vielsprachig. Schon früh Verantwortungs- und Entscheidungsträger, Workaholic, ausgestattet mit enormen Vollmachten und Kompetenzen auch mit den Vollmachten, mit diesen Machtbefugnissen andere zu vernichten. Und das ganz legal. Ein toller Erfolg. Ein toller Erfolg. So weit muss man es erst einmal gebracht haben. Und dann kommt er zu Fall. Er fällt nicht wegen Korruption und Schmiergeldzahlungen. Er fällt nicht wegen Frauengeschichten. Er fällt nicht wegen Gesundheitsproblemen. Er fällt nicht wegen Alkoholabhängigkeit. Er fällt nicht wegen beruflichen Versagens. Ja, warum fällt dann einer noch überhaupt? Er fällt, weil Jesus ihm begegnet ist. Da muss der Apostel Paulus, um den Mann geht es nämlich hier, da muss der Apostel Paulus runter vom hohen Ross. Und da geht ihm ein Licht auf, so hell, dass er erblindet. Da musste er erstmal sehen lernen und sich nicht mehr vom irdischen Erfolg blenden lassen, bis Gott ihm durch das Gebet eines Mitchristen die Augen wieder geöffnet hat. Unsere gewieften Bibelleser wissen, wie das alles war und wo man das alles nachlesen kann. Den anderen sage ich es jetzt, Apostelgeschichte 9. Was war nun mit dem Erfolg für Paulus? Und was gab dieser Erfolg eigentlich noch her? Und für Paulus war Beruf und Erfolg doch noch wesentlich mehr als für uns. Da ging es nicht nur um Geld, da ging es nicht nur um Anerkennung durch andere, sondern da ging es um einen Gottesdienst. Was er tat, tat er für Gott. Nun stell dir einmal vor, du würdest deinen Beruf gebrauchen, damit du richtig liegst, nicht nur vor den Menschen, sondern auch vor Gott, damit du dir die Ewigkeit erwirbst. Deshalb kniest du dich so in deinen Beruf. Du ahnst vielleicht so langsam, worum es geht. Und was sagt Paulus jetzt? Vers 7 und 8, was mir Gewinn war, das hab ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist die Auskunft des Paulus zu seinem Erfolg. Und seine einmalige Erfolgsgeschichte in Laufbahn und in seiner Frömmigkeit begeistert ihn gar nicht mehr. Er nennt alles, was ihm einst so wichtig war, hier an etwas weitere Stelle, als Kot. Kot, das ist ein freundliches Wort für ein anderes, das im Deutschen mit SCH anfängt, das ich hier jetzt nicht zitieren will. Kot war das, was beim Auftreten der ersten Kraftwagen in Deutschland noch so reichlich auf den Straßen lag, dass gewisse Flügel an den Fahrzeugen nach ihm benannt wurden. Du und ich, wir sind heute Morgen nicht nach unserem Kot gefragt, sondern wir sind danach gefragt, wie begucken wir das, was gewesen ist und wie ordnen wir das ein, was für eine Begegnung wir mit dem auferstandenen Jesus Christus gehabt haben. Löst das auch bei uns dieselbe Reaktion aus wie bei Paulus? Das ist das Entscheidende, sonst hätten wir die Sache glatt übersehen können. Und alles, wozu Paulus uns ermahnt, baut auf, direkt auf diesem Fundament. Wenn wir mit dem zufrieden sind, was in unserem Leben, mit unseren Gaben, mit eigenem Schweiß, was wir damit erreicht haben, dann wird Jesus nichts Neues in uns anfangen können. Natürlich war es kein Mist, dass Paulus eine blendende Ausbildung gehabt hatte. Das kommt ihm ja jetzt zugute. Natürlich ist es gut, wenn einer was kann, wenn einer eine Persönlichkeit ist. Die Erfahrung macht er ja vielleicht schon vor der Begegnung mit Christus, aber das wird ihm ja durch die Begegnung mit Christus nicht weggenommen, sondern es bleibt. Und dann kann er sagen, um Christi willen, habe ich die Erfolge, die ich gehabt habe, auch durch die Persönlichkeit, die du mir gegeben hast, um Christi willen ist das andere mir zum Schaden geworden. Ja, und dann fügt er hinzu in Philipper 3, Vers 13, Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Wie muss man sich das vorstellen? Kommt jetzt der große Verzicht? Vorher die Selbstverwirklichung, jetzt Masochist? Nein, ganz, ganz falsch. Ganz falsch. Sondern jetzt sage ich einen Satz aus der Seelsorge, ich habe ihn oft gebraucht. Der gilt auch auf ganz anderen Bereichen. Aber eine Leidenschaft kann nur durch eine größere überwunden werden. Man kann einem Mensch nicht einfach etwas wegnehmen. Da muss etwas an die Stelle treten. Du kannst einem Alkoholiker die Flasche nicht wegnehmen. Die Flasche kann auf dem Tisch stehen bleiben, aber leer. Und Jesus füllt sie. Das ist der große Unterschied. Nicht jetzt Masochist, sondern er hat eine neue Leidenschaft gewonnen. Eine Leidenschaft, nicht nur im Beruf sich durchzusetzen und so weiter und so fort, noch eine Million auf die nächste aufzuhäufen. Nein, eine neue Leidenschaft, eine Leidenschaft für Jesus. Und bei der Begegnung mit Jesus, da vollzieht sich eine Umwertung aller Werte. Aber jetzt aufgepasst, je höher einer gestiegen ist auf der Leiter der Religiosität, desto schwerer wird ihm das Herabsteigen auf die Ebene der Christuserfahrung. Jesus bringt einen ganz neuen Lebensinhalt. Und der rechtschaffene Mensch, der sich gut vorkommt, der tut sich schwer, seine Anständigkeit als nichtig, als nichts zu erfahren und fahren zu lassen. Das ist schon Jahrzehnte her, da war unser Sohn noch zu Hause und brachte mal einen Schulfreund mit. Und dieser Schulfreund freute sich offensichtlich mal mit einem richtigen Pastor diskutieren zu können. Das war mir auch immer ein großes Vergnügen. Jedenfalls kam bei unserem Gespräch dann heraus, er sagte, ich bin ein herzensguter Mensch. Tja, darüber freute ich mich natürlich. Dann habe ich gleich zurückgefragt, und haben Sie Gott schon dafür gedankt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dieser herzensgute Mensch hat ganz vergessen, wer ihm denn seine Herzensgüte geschenkt hatte. Total. Das kam von Gott. Und wenn du so ein irenischer Mensch bist, nicht ironisch, nicht, sondern ein irenischer, friedvoller, friedensliebender, friedensschaffender Mensch, dann nimm das von Gott an und danke ihm dafür, dass du so bist. Meine Frau und ich machten irgendwo einen Besuch. Und dann kriegten wir zu hören, nachdem wir das Evangelium so ein bisschen so erzählt hatten, sie wollen uns wohl schlecht machen. Nein, überhaupt nicht. Warum soll ich Menschen schlecht machen wollen? Ich freue mich über alles Gute auf dieser Erde. Aber ich weiß, das wirklich Gute, das kommt von Gott. Und Vergebung, und so fuhren die Leute dann fort, die Vergebung, das brauchen die Mörder und die Dealer, die dann in Oslepshausen im Knast sitzen. Tja, aber ich doch nicht. Das war eine klare Aussage. Eine unbequeme Wahrheit. Auch das Gute ist nicht gut und wird zum Schaden, wenn es nicht dem Guten dient, Jesus Christus. Das ist die Umwertung aller Werte. Und daran tun sich so viele Leute schwer, weil sie es A nicht verstehen können und nicht verstehen wollen. Die Umwertung aller Werte. Auch das Gute ist nicht gut und wird zum Schaden, wenn es nicht dem einen Guten, Jesus Christus, dient. Das war der erste Punkt, ein toller Erfolg. Jetzt kommt der zweite Punkt, ein starker Einsatz. Wie sieht denn nach dieser Christuserfahrung das neue Leben aus? Das neue Leben, das Paulus jetzt führt. Dazu müsst ihr mal den zweiten Korintherbrief lesen. Das kann ich jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen. Das ist einfach spannend, wahnsinnig spannend, was Paulus auf sich nimmt, wie er kämpft und wie er arbeitet, wie er ins Gefängnis geworfen wird und ausgepeitscht wird und dann gesteinigt wird und dann trotz Schädelbruch aufsteht und anschließend wieder weitergeht und so weiter. Wie viele Kilometer der mit Schiff gefahren ist und Seenot hatte, es ist unglaublich. Oswald Chambers hat mal gesagt, hat ein Buch damit überschrieben, mein Äußerstes für sein Höchstes. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Das ist die Leidenschaft, die Gott uns gibt. Dass er alles andere umwertet und nur noch Christus in den Mittelpunkt stellt. Das wird der richtige Einsatz, dass wir geben dürfen, was wir können. Nicht mehr, es ist nicht mehr verlangt. Nur was wir können. Aber das dürfen wir bis an die Grenze. Und eine Beziehung mit Jesus, die gibt es nicht in homöopathischen Dosierungen. Nicht. Noch einmal, nicht. Die gibt es nur mit ganzem Herzen und mit ganzem Einsatz. Dann, wenn Jesus dein Herz beschlagnahmt, dann ist er die Nummer eins. Das macht Spaß. Das ist schön. Das gibt Freude. Freude, die nie vergeht. Haben wir früher im Jugendkreis gesungen, kann man auch in der Bibel nachlesen. Wir sollen, das schreibt der Apostel Paulus das hier, Vers 12, nicht, dass ich schon ergriffen habe und schon vollkommen bin. Ich jage ihm aber nach, jage ihm nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Nachjagen. Wenn ich mir so unsere Gemeinden angucke, da gibt es auch viel geistliche Dummelei, würde man hier in Bremen sagen. Dummelei. Ja, aber ich kann euch verraten, nur Trottel trotten. Nur Trottel trotten. Die anderen, die jagen nach. Die wollen zu Christus gehören, die wollen mit ihm eins sein. Und das ist das Evangelium, dass wir vergessen dürfen, was da hinten liegt. Und dass wir angesteckt werden mit einem neuen Feuer. Und dass wir uns nicht Ausschau halten müssen nach dem, was mal gewesen ist, was uns belastet hat. Wir müssen nicht alle Fehler immer wieder neu aufwärmen, immer wieder neu bedenken. Das ist vorbei, wenn es in der Vergebung gewesen ist. Da muss es allerdings gewesen sein. Aber wenn Jesus vergibt, dann vergibt er richtig. Richtig. Dann ist es weg. Und er braucht dich das nicht mehr zu belasten. Du kannst deinen Blick auf die Zukunft gerichtet haben, ohne den Ballast der Vergangenheit. So sieht es für jeden von uns aus. Und dies befreiende Angebot gilt uns allen. Und es entlastet uns in großartiger Weise zu wissen, dass der Sieg in diesem Lauf, in diesem Wettkampflauf, dieses Bild gebraucht der Apostel Paulus hier, nicht von uns abhängt. Nein, Jesus hat den Sieg schon sichergestellt. Und wenn er uns beruft, ihm nachzujagen, dann dürfen wir ihm nachjagen und wissen, wir brauchen nur so viel Gas zu geben, wie wir können. Wir brauchen bloß so viel Atem zu haben, wie wir haben können. Und er bringt uns ans Ziel, er bringt uns in den Sieg. Und noch eine Warnung dazu. Es ist außerordentlich wichtig, dass wir begreifen, es handelt sich nicht um eine neue Leistungsschau. Wozu wäre dann Christus gestorben, wenn unser zielstrebiger Lauf in der Nachfolge eine Leistungsschau wäre? Solange wir etwas leisten wollen, da sind wir doch gar nicht im Rennen. Jesus will Leute haben, die sich in seiner Kraft und Vollmacht senden lassen. Jesus will Leute haben in seiner Nachfolge, die aus Freude an der befreienden Vergebung den Stab weitertragen. Das will Jesus. Und dann gibt das für uns eine Kurskorrektur. Bei einigen ist das ziemlich deutlich und drastisch. Und bei anderen nicht ganz so massiv zu sehen. Aber es gibt jedem eine große Heilsgewissheit. Wenn du hinter Jesus herläufst, ihm nachjagst, dann bekommst du eine Gewissheit, dass du in der richtigen Spur bist. Das sagt der Apostel Paulus hier so. Und der dritte Punkt heißt, ein klares Ziel. Ein klares Ziel. Das Evangelium ist Erfolg und Ziel in sich. Das Evangelium ist gleichzeitig noch eine Therapie, aber auch Erfolg und Ziel in sich. Ich muss von Marlo erzählen. Marlow ist eine Lehrerin gewesen hier in Bremen, am Kippenberg-Gymnasium. Und sie lebte, wie man so lebt, heutzutage als junge Frau, Single, ledig. Irgendwann war sie mit irgendjemandem im Bett und dann bekam sie ein Kind. Dann machte sie das, was man in Bremen so macht, mit den Kindern, die man nicht haben will. Sie ließ das Kind abtreiben und wunderte sich, dass es ihr dann auf einmal so ging, wie es ganz, ganz vielen geht, die so eine Abtreibung hinter sich haben. Es ging ihr immer schlechter. Es war keine Erlösung. Da war auch nicht einfach das Kind nur weg, sondern es ging ihr schlechter. Von Tag zu Tag. Mit dem Erfolg, dass sie dann bald von einem Arzt zum anderen lief, aber keiner ihr helfen konnte. Mit dem weiteren Erfolg, dass sie dann irgendwann in eine Therapie kam, irgendwo in Schleswig-Holstein. Und da war sie dann. Und die Ärzte und Pfleger kamen mit ihr nicht weiter. Aber dann träumte sie eines Nachts. Sie träumte. Und da sagte ihr eine Stimme ganz, ganz deutlich, das hat was mit deiner Abtreibung zu tun. Jetzt geh hier mal los und suche die Christen, die hier auch in der Therapie sind, als Ärzte, als Pfleger oder als Patienten. Da rieb sie sich natürlich morgens die Augen und sagte, was war das denn? Aber da sie nun schon alles probiert hatte, hat sie das auch probiert. Und sie fand die Christen. Gott sei Dank, die konnten da mit ihr reden. Die konnten ihr liebevoll, hilfreich sagen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Was hier heute alles weggewischt wird und verschwiegen wird. Aber das passiert doch mit den Frauen. Und dann kam sie zu dem Entschluss, ihr Leben Jesus zu geben. Von dem hörte sie eigentlich zum ersten Mal. Sie war Weihnachten immer mal in der Kirche gewesen, wie sich das gehört, um ein anständiger Christ zu sein. Aber jetzt erlebte sie Jesus auf eine ganz andere Art und Weise. Und dann legten ihr dort die Mitchristen die Hände auf und sprachen sie frei von ihrer Schuld. Und sie erfuhr die Vergebung und wurde neu. Sie kam geheilt aus dieser Reha nach Haus. Das lag nicht an den Reha-Maßnahmen. Wahrlich nicht. Das lag an Jesus. Ich will nichts gegen Reha sagen, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Aber dieses lag an Jesus. Und das tat ihr so gut, dass sie die Gemeinschaft mit uns gleich suchte, in unsere Gemeinde kam und dann eines Tages auf mich zukam und sagte, ich möchte eigentlich mal ein Zeugnis geben von dem, was ich da erlebt habe. Ich sage, ja, das können wir gerne machen. Und dann haben wir es gerne gemacht und haben uns im Gottesdienst hingestellt. Sie stand am Lesepult und erzählte ihre Geschichte. Und hinten in der letzten Reihe, da saßen alle ihre Schüler. Einer wie der andere. Das wollte sich keiner entgehen lassen. Und dann hörten die Schüler die Geschichte von Marlow und wie Gott mit ihr reden musste. Durch einen Traum. Gott hat viele Arten und Weisen, unsere Herzen zu erreichen. Er kann das auf so unglaubliche Art und Weise tun. Das mit den Träumen, das habe ich jetzt schon öfter mal gehört, vor allen Dingen von den Christen in muslimischen Ländern. Das passierte ganz, ganz oft. Aber dieses war nun in Deutschland ein Traum. Und dieser Traum war, dass Jesus sie heil machen konnte. Und das hat er getan. Das bezeugte sie vor der gesamten Gemeinde und vor ihren Schülern. Ja, das war schön. Ein klares Ziel. Das klare Ziel ist, dass Menschen heil werden. Heil. Dass sie ihr Heil finden und wissen dürfen, was ich getan habe, was ich gemacht habe, wissend oder unwissentlich. Das gehört jetzt alles meinem Herrn. Das ist Vergangenheit. Und auch das Positive, was in meinem Leben bisher so gewesen ist, das mich ausgezeichnet hat, das erachte ich, sagt Paulus, jetzt für Dreck. Dreck. Nein, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Im Jahre 1820, ist schon lange her, bald 200 Jahre, an einem heißen Sommertag ging der junge Ludwig Hofacker in Tübingen, 22 Jahre alt, durch die Straßen. Er hatte gerade sein theologisches Examen abgelegt und freute sich, jetzt ganz für Jesus zur Verfügung zu stehen, um ganz für ihn da zu sein. Er kriegt einen Hitzschlag und fällt um und stürzt auf einen eisernen Fußabtritter. Ihr kennt diese Dinge an den Türen früher, konnte man sich die Füße vorher dran abtreten und fiel. Später bekam er noch eine Tuberkulose dazu. Nach 8 Jahren des Leidens starb er. Nur mühsam und oft nur kurz konnte er in dieser Zeit überhaupt einen Predigtdienst wahrnehmen. Und es fiel diesem Mann, der so für Jesus brannte, außerordentlich schwer, diese Minderung seiner Kräfte von seinem Herrn anzunehmen. Aber er rang sich immer wieder dazu durch, dass er auch mit seinem Leiden Gott preisen konnte und es ihm danken konnte. Aber so ist er wie kaum ein anderer ein vollmächtiger Zeuge und Erweckungsprediger geworden. Nach seinem Tod wurden seine von ihm sorgfältig geschriebenen Predigten gesammelt und herausgegeben. Die sind vor einiger Zeit in 51. Auflage erschienen und in mehrere Sprachen übersetzt. Und Russland-Umsiedler haben mir gesagt, dass in der Notzeit ihrer Verschleppung vom Schwarzen Meer nach Russisch-Zentralasien und die schweren Anfänge dort nur deshalb überlebt hätten, auch geistlich überlebt hätten, weil sie in ihrem geringen, sehr geringen Gepäck eine Bibel und Hofackers Predigten hatten. So ist dieser Mann durch das Leiden hindurch noch zu einem Ziel geworden, dem andere nachleben dürfen. Ihr merkt, das Leiden, das kann man nicht einfach abtun. Das gehört zum Leben dazu. Und das hat Gott uns bestimmt. Das gehört bei jedem unterschiedlich dazu, bei jedem. Aber es ist nur ein Baustein mit auf dem Weg zum Ziel, zum ewigen Leben. Zum Ziel, zur Auferstehung der Toten. Zu dem Erfolg, den wir haben wollen, den einen wahren Erfolg, dass wir bei der Auferstehung mit dabei sind. Der einzige Erfolg. Ja, Paulus hat hier von sich berichtet. Was hättest du denn zu berichten? Ist die Nummer 1 in deinem Leben Jesus? Jagst du ihm nach und tust du, was du kannst, dafür ihm gleich zu werden? Und du weißt, du brauchst nicht mehr zu geben, als du kannst. Ich kann es immer nur wieder sagen. Der eine kann mehr und der andere kann weniger. Und unsere Losung dieses Tages heute heißt ja, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das heißt, einige Leute können mehr leisten als andere. Das macht doch gar nichts. Das ist doch gut so, dass unser Herr so für uns da ist, so ganz individuell bei uns ist und uns nur das zumutet, was wir auch leisten können. Ja, und weißt du, und glaubst du, die Kurskorrektur, die er dir gibt, durch seine Vergebung? Das waren meine abschließenden Fragen. Noch einmal, der Weg zum Erfolg war das Oberthema. Ein toller Erfolg, der erste Punkt. Der zweite Punkt, ein starker Einsatz. Und der dritte Punkt, ein klares Ziel. Ich habe euch Gottes Wort gesagt. Nehmt es euch zu Herzen. Amen.